Unser Predigttext steht im 11. Kapitel des Römerbriefs. Ich beginne ab Vers 15. Denn wenn ihre, also Israels, Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums, so überhebe dich nicht gegen die Zweige. Erhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werde. Ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche gefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Herr Jesus, wir bitten dich, öffne du uns dein Wort, gib uns das rechte Verständnis und schaffe du die Frucht des Geistes in unserem Leben. Amen. Ja, wir kommen jetzt langsam auf die Zielgerade von Gottes souveränem Heilshandeln mit Israel. Das 11. Kapitel des Römerbriefs bildet hier den Abschluss. Da geht es um die künftige Wiederherstellung und Errettung Israels. Und dabei ist mir ganz wichtig, dass es bei der Errettung Israels nicht um einen gesonderten Heilsweg für die Juden geht. Das wird einem ja manchmal vorgeworfen. Die werden auf die gleiche Weise errettet, wie wir auch. Es geht darum, dass Gott sie als ganzes Volk in der Zukunft zur Bekehrung zu Jesus führen wird. Darum geht es eigentlich. Und Paulus betont im Vers 15, dass Israel in der Zukunft wieder von Gott angenommen werden wird. Und das wird einen Riesensegen für die Völkerwelt zur Folge haben. Leben aus den Toten steht hier. Und da ist nicht Auferstehung der Toten gemeint, sondern Leben aus den Toten. Da geht es um geistliches Leben. Wenn nämlich Israel sich als Volk in der Zukunft zu Jesus bekehrt, die Bibel sagt auch, wann das sein wird, nämlich wenn Jesus sichtbar auf die Erde wiederkommt. So, und das heißt, das Volk, das jetzt noch geistlich tot ist, wird sich dann bekehren zu Jesus. Es steht dann durch die Wiedergeburt zu neuem Leben auf, zu geistlichem Leben. Und dann wird sich eine Riesensegensflut über diese Erde ergießen. Und das sind die Segnungen des tausendjährigen Reiches, von dem die Propheten sprechen. Aber jetzt folgt noch eine wichtige Lehre für uns als Gemeinde in diesem Ölbaumgleichnis. Nämlich die Gläubigen aus den Heidenvölkern sollen sich nicht gegen Israel überheben. Gott hat das bereits vorhergesehen, was in der Kirchengeschichte kommen würde. Die sogenannte christliche Kirche hat nämlich genau das getan. Und daher warnt Gott hier schon seine Kinder. Und damit wir dieses Gleichnis vom Ölbaum richtig deuten können, müssen wir hier die Bildebene der Sachebene richtig zuordnen, damit das nicht schief wird. Im Vers 16 sagt er, oder zeigt er uns ein Bild, nämlich von der Erstlingsgabe. Das war die Abgabe vom Korn der ersten Ernte für das Hebopfer. Und nach meinem Verständnis steht das für den Abraham. Der wurde aus den Heidenvölkern ausgesondert als Erster. Ja, der bildet sozusagen die heilige Wurzel. Und die Zweige sind seine Nachkommen, die Israeliten, die sind auch heilig. Aber entscheidend ist hier nicht die Person Abrahams oder die Abstammung von ihm per Geburt, sondern es geht um geistliches Prinzip. Denn Gott hat ihm ja verheißen, dass alle Nationen durch einen seiner Nachkommen gesegnet werden sollen. Und das ist natürlich der Messias, Jesus Christus. Und wenn wir das jetzt auf das Gleichnis vom Ölbaum beziehen, die heilige Wurzel des Ölbaums, das ist der Messias Jesus Christus. Das ist die Segensverheißung Abrahams. Ja, die Wurzel ist nicht Israel. So, nun zum Gleichnis vom Ölbaum. Vers 17. Wenn aber etliche der Zweige ausgebrochen wurden und du als ein wilder Ölzweig unter sie eingepfropft bist und mit Anteil bekommen hast an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums. Es geht also um zwei Ölbäume. Der edle Ölbaum, das ist Israel, die 12 Stämme. Die ausgebrochenen Zweige sind die ungläubigen Israeliten, nicht alle. Das sind die Ungläubigen. Das heißt etliche hier. Also nicht ganz Israel wurde ausgebrochen. Und der zweite Ölbaum, das ist der wilde Ölbaum. Das sind die Heiden oder die Nichtjuden. Und die eingepfropften Zweige, das sind die Gläubigen aus den Nichtjuden. Ja, alle, die wahrhaft wiedergeboren sind. Wir, die Gläubigen aus den Nationen, hatten ursprünglich keinen Anteil am Segen Israels. Wir waren draußen. Und durch Gottes Gnade wurden wir in den Messias Israels, in Jesus Christus hineingepfropft, hineingepflanzt. Ja, wir wurden nicht in die Verheißungen und Bündnisse Israels hineingepflanzt. In die Landverheißungen sind wir nirgends mit reingenommen. Wir wurden eingepfropft und haben Anteil an der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums erhalten. Das sind alle Segnungen von Gottes Bund mit Abraham. Wir haben Anteil bekommen an der Fülle des göttlichen Segens in Christus. Und das müssen wir jetzt aufzählen, was wir haben. Können wir gar nicht alles. Wir haben Vergebung unserer Sünden. Wir haben die Befreiung von der Macht der Sünde. Wir haben Frieden mit Gott. Wir haben Hilfe und Trost im Leben und im Leiden. Und wir haben Hoffnung über das Sterben hinaus. Ewiges Leben. All das ist uns in Jesus geschenkt. Und davon redet der Herr Jesus auch in Johannes 15, in diesem Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Alles, was wir in ihm haben, alle Segnungen, alle geistliche Lebenskraft, die wir von Gott haben. Und diese göttliche Lebenskraft bewirkt diese göttliche Frucht in den Kindern Gottes. Und das gehört allen wahren Kindern Gottes. Und da können wir eigentlich und sollen nur ein Leben des Dankes führen. Aber es gibt eine große geistliche Gefahr für die Kinder Gottes, Vers 18. So überhebe dich nicht gegen die Zweige, überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Die Gefahr ist, dass wir uns selbst stolz überheben. Ja, konkret hier gegen die Zweige, nämlich die Israeliten. Und genau das ist leider passiert in der Kirchengeschichte, schon in den ersten 3 Jahrhunderten. Nach dem Jahr 70 nach Christus, als Israel aufgehört hat, als Nation zu existieren, hat man die Juden als ein verfluchtes Volk betrachtet, als Christusmörder. Man hat sich überhoben und gesagt, wir, die Kirche, sind jetzt das wahre Israel. Eine schwere Sünde. Und diese Theologie ist tief verwurzelt im christlichen Denken. Ja, das ist ein ganzes Auslegungsparadigma ist daraus entstanden, was man der Heiligen Schrift übergestülpt hat. Kann man schon bei den sogenannten Kirchenvätern nachlesen. Und daher kommt auch die Vorstellung, es gäbe kein zukünftiges tausendjähriges Reich. Denn mit dem Staatskirchentum und dem Römischen Reich kam dann die Vorstellung auf, die Kirche ist jetzt das Reich Gottes und sie herrscht auf Erden. Und das ist jetzt die Herrschaft Christi. Und im Konzil von Ephesus 431 nach Christus hat man diesen biblischen Glauben an ein zukünftiges tausendjähriges Reich als Irrlehre verurteilt. Aber es geht hier nicht nur um eine kirchengeschichtliche Entwicklung, die man beklagen kann, sondern Paulus redet hier in der zweiten Person. Er sagt, du, wer ist hier gemeint? Du und ich, wir alle, jeder, der wahrhaft an Jesus gläubig ist. Nicht nur irgendeine anonyme Masse oder eine Kirche. Jeder ist in Gefahr, sich zu überheben über diese verblendeten Juden. Wie können die nur so ungläubig sein? Und dann meint man, ja, mir kann das doch nicht passieren. Und Paulus sagt, bitte bedenke, du bist in den Messias der Juden hineingepfropft. Und zwar aus Gottes Gnade und Erbarmen. Verdient hast du das nicht? Wie kannst du da nur auf die Juden herabsehen? Dann folgt ein Einwand, Vers 19. Nun sagst du aber, die Zweige sind herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Ja, aber ich bin doch an die Stelle der Zweige getreten. Ich habe doch geglaubt. Das ist genau diese überhebliche Haltung. Wir, die Kirche, wir haben Israel ersetzt. Und das ist nicht nur eine falsche Lehre, sondern falsche Lehre ist nie harmlos. Sie führt immer auch zu einer falschen Praxis. Und das ganze Resultat aus diesem christlichen Antijudaismus können wir in der Geschichte sehen, dass man die Juden als Christusmörder betrachtet hat, als verfluchtes Volk. Und daraus entstanden dann diese ganzen Auswüchse von Judenhass, von Verfolgung. Man hat Vertreibung, Pogromen und alles im Namen des Kreuzes. Und deshalb denken viele Juden heute, ja, Christ ist gleich Nazi. Ja, aber es geht noch weiter. Es gibt auch eine politische Ersatztheologie. Frühere US-Präsidenten wie Reagan und Bush haben die USA als von Gott auserwähltes Volk bezeichnet. Und das hat sie dann legitimiert, die Welt zu retten mit ihren Kriegen. Ja, aber auch im christlichen Bereich gibt es das. Da hat man das übertragen und da prophezeit man pausenlos. Deutschland ist eine erwählte Nation und die wird ein Segen sein für die Völker. So, und das geht genauso in anderen Ländern, in der Schweiz, in Dänemark und England. Es gibt nur ein von Gott erwähltes Volk und das ist sein Volk Israel. Alles Täuschungen der Finsternis für Leute, die keinen geistlichen Durchblick haben. Und nun antwortet Paulus auf diesen Einwand, Vers 20. Ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Paulus sagt, ja, es stimmt, teilweise. Aber dieser Haltung liegt eigentlich eine grobe Selbsttäuschung zugrunde. Ich bin ja besser als das von Gott zeitweise verworfene Gottesvolk. Und da fragt Gott, warst du jetzt in deiner früheren Gottlosigkeit nicht genauso verblendet wie sie? Hast du Gottes Gnade verdient? Bild dir ja nichts ein auf deinen Glauben. Wir stehen nur durch den Glauben an das Heilswerk Jesu. Es ist kein Verdienst. Und das Gegenmittel gegen diese fromme Überheblichkeit ist die Gottesfurcht. Machen wir uns bewusst, dass wir nur durch die Gnade, durch Glauben errettet sind. Und Paulus warnt uns deshalb so eindringlich, die größte Gefahr, um von Jesus abzufallen, ist der fromme Hochmut. Warum? Weil man nicht mehr in dieser kindlichen Abhängigkeit von der Gnade bleibt. Und geistlicher Hochmut ist der Ansatzpunkt eigentlich für viele Verführungen. Und das nicht nur in Bezug auf Israel, es gibt da viele weitere Bereiche. Wenn man beispielsweise Menschenweisheit aus der Philosophie und der Wissenschaft nimmt und sie über die Autorität der Bibel setzt, ja, das Ergebnis ist die liberale Theologie, die alles Übernatürliche leugnet. Oder in der Ökumene, man strebt eine sichtbare menschliche Einheit von Institutionen an, um vor der Welt etwas darzustellen, zitiert Johannes 17, damit die Welt sehe, wie toll wir sind. Und dabei geht es ja längst nicht nur um christliche Kirchen, sondern man nimmt noch die Weltreligionen mit dazu. Und das führt letztlich zu dieser Welteinheitsreligion, der Hure Babylon in Offenbarung 17. Oder man sagt, ja, das ist ja schön und gut mit dem Glauben an Jesus, aber es gibt noch mehr. Mehr an Gaben, an Segnungen, an Wundern, an Vollmacht. Komm zu uns und da bekommst du das alles. Das ist letztlich alles frommer Hochmut. Und deshalb warnt die Bibel, aufgepasst. Diese Dinge führen weg von Jesus, von der Gnade und von seinem Wort. Nun setzt Paulus die eindringliche Warnung fort, Vers 21. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, könnte es sonst geschehen, dass er auch dich nicht verschont. Also er sagt, wenn du in dieser Haltung bleibst, könnte Gott dich genauso wenig verschonen wie sein ungehorsames Volk. Ja, warum denn? Ja, weil Gott gerecht ist. Und deshalb muss er mit allen Abtrünnigen so verfahren. Es gibt bei ihm kein Ansehen der Person. Und da mögen wir erschrecken. Ja, zu wem sagt denn Gott diese Warnung? Meint er uns, die Erlösten, die Glieder des Leibes Christi? Wird Gott einem Erlösten wegen dieser Haltung das Heil in Jesus aberkennen? Nun, wie gesagt, Paulus spricht in der zweiten Person, im Du. Ich habe keinen Zweifel, dass es hier nicht nur um irgendwelche abgeirrten christlichen Institutionen geht, sondern um jeden von uns persönlich, um dich und mich. Denn wir müssen sehen, dass in der Kirchengeschichte immer auch Individuen beteiligt waren. So, und da hilft es nicht, wenn wir nur gegen ein anonymes Kollektiv uns empören. Ne, es waren ja auch immer echte Gläubige, die solche Irrtümer aufkommen ließen. Und jeder Gläubige ist verantwortlich vor Gott für seine Entscheidung. Und deshalb dürfen uns auch Fehlentwicklungen in Kirche und Gemeinden nicht einfach egal sein, denn sie betreffen uns alle. Das führt uns zur Frage, sind denn wahre Gläubige verführbar? Und hören wir dazu den Herrn Jesus in Matthäus 24. Kurz vor seiner Kreuzigung bewundern die Jünger die Schönheit des Tempels. Und der Herr kündigt dann dessen baldige Zerstörung an. Und die Jünger fragen, ja, wann wird denn das sein? Und dann beginnt Jesus seine Endzeitrede in Matthäus 24, 4 und 5. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Was war die erste Sorge Jesu in Bezug auf die Endzeit? Es war nicht der Krieg oder Zerstörung oder das Chaos und der Tod, sondern es war die Verführung der Seinigen. Das ist die größte Gefahr der Endzeit. Und wir sehen es heute, Satan bietet alles auf, um die Gläubigen von Jesus wegzuziehen. Und die ganzen Erschütterungen, die gekommen sind und noch kommen, sie bringen viele falsche Heilsbringer hervor. Und auch Gläubige stehen in der Gefahr, ihnen nachzulaufen. Sind wahre Gläubige verführbar? Leider ja, denn sonst bräuchte es Satan ja nicht zu versuchen. Sonst bräuchte ja Jesus und die Apostel nicht so eindringlich davor zu warnen. Wir sind im Geist Erlöste, aber wir leben auf der anderen Seite noch im Fleisch unserer gefallenen Natur. Und darum stehen in der Bibel so viele Warnungen vor Verführung, vor Sünde, vor Abfall. Daher aufgepasst, wenn ich meine, ich wäre nicht verführbar, dann ist das bereits geistlicher Hochmut, eine falsche Selbstsicherheit. Dann täusche ich mich selber. Und davor warnt der Text, vor dieser Selbstüberhebung. Ja, mir kann doch das nicht passieren. Und genau zu dieser Haltung spricht Gott hier im Vers 21. Gott wird dich nicht verschonen, wenn du beharrlich auf hochmütigen Irrwegen bleibst. Genauso wie er auch Israel nicht verschont hat. Was tut jetzt Gott, wenn er seine Kinder in die Irre gehen sieht? Vers 22. So sieh nun die Güte und die Strenge Gottes, die Strenge gegen die, welche abgefallen sind, die Güte aber gegen dich, sofern du bei der Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Es heißt nicht, dass diejenigen, die gefallen sind, also wörtlich heruntergestürzt sind, sofort verloren gehen, sondern Gott lässt seine Strenge zum Tragen kommen. Gottes Strenge, das sind seine Erziehungswege. Sein Ziel ist es, sie wieder zurechtzubringen. Ja, auch Gottes Strenge ist seine Liebe. Es ist sein Gericht, das zurechtbringen möchte. Ja, wie gute Eltern zu ihren Kindern, mit ihren Kindern auch verfahren. Das Motiv ist die Liebe. Und schauen wir Israel an. Sie sind von Gott und seinen Geboten abgefallen im alten Bund. Er hat sie nicht sofort abgeschrieben. Er hat ihnen Jahrhunderte, Jahrtausende lang seine Propheten geschickt. Er hat sie zur Umkehr gerufen, vor dem Gericht gewarnt. Aber sie sind nicht umgekehrt. Und schließlich kam das Gericht über sie. Israel ist uns hierin zu einem Gleichnis geworden. Gott wird mit abgeirrten Kindern Gottes in ähnlicher Weise verfahren wie mit Israel. Haben wir da noch einen Grund, uns zu überheben? Hast du Gottes Strenge schon erfahren? Ich habe es schon erlebt. Gott musste mich von Irrwegen zurechtbringen. Und das war kein Vergnügen. Das kann ich euch sagen. Ich wünsche es keinem, dass er das erleben muss. Aber dennoch kann ich bezeugen, dass Gottes Strenge lauter Liebe ist. Gott will die Strenge im Grunde überhaupt nicht. Er will lieber seine Güte erweisen. Aber da gibt es eine Bedingung. Sofern du bleibst bei seiner Güte. Das heißt, dass wir bleiben in der unverdienten Gnade, demütig bei Jesus. Und es gibt viele Stellen im Neuen Testament, die uns in diesem Sinn ermahnen. Und die sagen im Grunde alle, halte fest an Jesus, bleib in Jesus. Und es hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt das Gnadengeschenk der Erlösung nun durch eigene Werke vollenden müssten, bis wir am Ziel sind. Der rettende Glaube ist keine eigene Leistung und genauso wenig ist das dauerhafte Bleiben in Jesus eine eigene Leistung. Also Gnade und Werke muss man hier klar unterscheiden. Aber jetzt muss keiner, der Jesus von Herzen liebt, irgendwelche Angst haben. Oh, reicht's mir auch. Ist nicht angebracht. Denn die gute Nachricht ist, Gott gibt uns in Römer 8 die unbedingte Zusage, dass unser Heil in Jesus nicht verlierbar ist. Römer 8. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und dann zählt Paulus das alles auf. Kein Leid, kein Tod, kein Geschöpf, kein Engel und kein Teufel, nichts und niemand kann dir dein Heil in Jesus rauben. Also die Bibel ist klar. In der Person Jesu ist mein Heil sicher, in allen Stürmen der Endzeit. Das darf ich festhalten. Aber es ist nicht sicher in mir selber. Und ich weiß, auf mich ist kein Verlass. Das habe ich erlebt. Und darum warnt Gott so sehr mich vor mir selber. Und dass ich mich auf mich selber verlasse. Vor dieser Überheblichkeit, die in eine falsche Selbstsicherheit hineinführt. Ja, mir kann das ja nicht passieren in dem Volk Israel. Und wir nehmen hier so eine merkwürdige Spannung wahr. Ja, denn beide Seiten sind wahr. Es ist Gottes unbedingte Zusage und auch meine Fehlbarkeit. Das sieht jetzt vielleicht aus wie ein Widerspruch. Aber die Bibel sagt beides. Und deshalb müssen wir auch beides ernst nehmen. Gottes Warnung im Vers 22 ist daher eindeutig. Gott wird schließlich einmal alles und alle, was sich fromm und christlich nennt, aber was nicht auf Jesus und sein Wort gebaut ist, abhauen von seinem Ölbaum. Und er sagt auch der Herr Jesus im Johannes 15, dass die unfruchtbaren Reben vom Weinstock abgehauen werden. Und Gott meint das durchaus ernst. Und das betrifft nicht nur die ungläubigen Juden. Sonst wäre ja Gott nicht gerecht. Nach meinem Verständnis ist das die ernsteste Warnung vor Abfall im ganzen Neuen Testament. Und jetzt sag nicht, ja, es ist absolut unmöglich, dass wahre Gläubige abfallen können. Ich habe leider schon viele Gläubige fallen sehen. Und wohin sind die gegangen? In die Welt, oft in Verbindung mit dem Ehebruch, in die katholische Kirche, in die Sekten. Sogar Paulus hat einen Mitarbeiter verloren durch Abfall. Demas hat die Welt lieb gewonnen, schreibt er. Was soll ich jetzt dazu sagen? Die waren ja nie wirklich bekehrt. Ja, vielleicht, aber das weiß Gott, das weiß ich nicht. Irgendwelche Theorien helfen uns hier nicht weiter. Die Frage ist offen. Gott aber sagt, hab Acht auf dich selbst. Und das meint der Paulus, wenn er sagt, fürchte dich. Es geht nicht um Angst haben, sondern um diese gesunde Gottesfurcht. Nämlich, dass es bei der Nachfolge Jesu um alles geht oder nichts. Deshalb ermahnt er uns so eindringlich und so liebevoll, bleib bei Jesus, bleib in der Gnade, bleib bei seinem Wort. Und jetzt kommt die entscheidende Aussage zu Israel, Vers 23. Jene dagegen, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Es ist eine prophetische Aussage hier. Die ungläubigen Israeliten werden irgendwann wieder eingepfropft in den Ölbaum, das heißt in den Messias. Mit anderen Worten, Israel wird sich als Volk zu seinem Messias Jesus Christus bekehren in der Zukunft und damit wieder eingesetzt in seine ursprüngliche Stellung als erwähltes Gottesvolk. Das ist Gottes Erziehungsziel durch seine Strenge. Wird er es erreichen? Ja, ganz sicher. Er scheitert nicht am Unwillen der Menschen. Das ist diese feierliche Erklärung hier. Gott vermag. Das ist seine Heilsabsicht in Jesus. Er kann und er wird es vollbringen. Allerdings heißt das jetzt nicht, dass sich alle Juden mal irgendwie automatisch bekehren. Das steht hier nicht. Sondern dieses Eingepfropftwerden ist an eine Bedingung geknüpft. Wenn sie nicht im Unglauben verharren. Das ist ganz entscheidend. Das heißt, jeder Einzelne muss sich selber bekehren. Als Person. Das geht nicht irgendwie automatisch. Niemand ist Teil einer anonymen Masse. Sondern jeder Mensch ist vor Gott verantwortlich. Ja, Gott handelt mit seinem Volk, Israel. Aber dennoch muss sich jeder einzelne Jude zu Jesus bekehren und sich für ihn entscheiden. Genau wie wir auch. Kein Unterschied. Dennoch lässt dieser Text die Möglichkeit offen, dass es ein Rest verbleibt, der bewusst im Unglauben bleibt, der sich nicht bekehrt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Juden sich zu bekehren und wie viele nicht. Steht nirgends in der Bibel. Das werden wir dann sehen. Deshalb lasst uns nüchtern bleiben. Gottes zurechtbringendes Gericht ist keine Garantie dafür, dass alle unsere Irrwege am Ende immer gut ausgehen. Wenn, dann ist es nur Gnade. Und über die Gnade verfügt niemand von uns. Ich kann niemand garantieren, dass das alles gut geht. Daher dürfen wir niemals leichtfertig sündigen. Oder uns irgendwelchen verführerischen Einflüssen aussetzen. Das ist große Gefahr. Der letzte Vers fasst das nochmal klar zusammen, Vers 24. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Also Gott hat bei uns, den Gläubigen aus den Nationen, etwas gegen die Natur getan, etwas, was eigentlich überhaupt nicht geht. Er hat uns in den Messias Israels hineingepfropft, also das Unedle in den edlen Baum. Bei der Veredelung von Pflanzen ist es genau umgekehrt. Ja, man pflanzt die Zweige aus dem edlen Baum in den unedlen, um den zu verbessern. Das funktioniert eigentlich gar nicht. Gott hat in der Gemeinde Jesu eigentlich etwas Unmögliches getan, etwas Einzigartiges. In Jesus Christus, sein Messias, hat er aus den vormals verfeindeten Gruppen Juden und Nichtjuden eins gemacht durch das Blut seines Kreuzes, Epheser 2. Ein gigantisches Gotteswunder. Aber nicht nur das. Gottes Heilswille in Bezug auf Israel ist ungebrochen. Ja, das sagt dieses wie viel mehr aus. Wie viel mehr kann Gott darüber hinaus noch tun? Er wird nämlich die ausgebrochenen Juden wieder in ihren eigenen Ölbaum einpfropfen. Ihr eigener Ölbaum, das ist der Messias, der ihnen im Alten Testament verheißen ist. So wie er ihnen verheißen wurde. Mit allen Segensverheißungen des alten Bundes. Gott vermag es, sie wieder einzupfropfen. Und er wird es tun. Und das lesen wir dann im nächsten Abschnitt, dem letzten in Römer 11. Das ist dann die Zielgerade der Errettung Israels. Hören wir dann beim nächsten Mal. Im Psalm 118, Vers 18 redet er prophetisch in Bezug auf Israel. Der Herr hat mich wohl hart gezüchtigt, aber dem Tod hat er mich nicht preisgegeben. Ja, und so stehen wir staunend dann und sehen Gottes großen Plan mit Israel. Und was ist meine kleine Rolle? Ich bin ein Teil davon. Ich stehe staunend daneben und sehe, wie Gott die Dinge zum Ziel führt. Und Gott lädt heute jeden Einzelnen ein, Juden und Nichtjuden, Teil seines großen Erlösungsplanes zu sein. Er fragt, willst du dabei sein, dann komm heute zu Jesus. Und wenn du dabei bist, dann bleib dabei. Lass dich nicht verführen in den ganzen Wirren der Endzeit. Sei ein Überwinder durch Jesus, der alles überwunden hat. Damit, wenn Jesus wiederkommt, er uns nur in zwei Dingen findet, in Jesus und in seinem Wort. Amen. Amen. Jetzt lasst uns noch zum Schluss eine Gebetsgemeinschaft haben. Ich mache dann den Abschluss.